Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Ein Sommer mit den Gesichtern Europas. Die Redaktion empfiehlt. Heute Katrin Michaelsen. In the
summertime. Ich erinnere mich noch genau. Es war ein ganz normaler Arbeitstag am Schreibtisch, nicht im Studio. Ich las Artikel, verfolgte die Agenturen, redigierte Sendungsskripte und das Telefon klingelte. Auch nichts Besonderes, aber dann Schimek hier. Ich hab was. Sie lassen mich rein. Sie, damit waren die Physikerinnen und Physiker im europäischen Forschungslabor CERN gemeint. Anfang 2012 gaben sie unserem Reporter Tom Schimek den Zuschlag, sich den Arbeitsplatz der Wissenschaftler in Genf genauer anzusehen. Für die Gesichter Europas tauchte er ein in die Welt der Elementarphysik, lief durch Tunnel, ließ sich hochkomplexe Kontrollräume erklären. Damals drehte sich alles um die Suche nach dem Higgs-Teilchen. Die Physiker am CERN waren sich sicher, dass es existiert, obwohl es bislang niemand gesehen hatte. Die erlösende Nachricht kam nur wenige Monate nach Tom Schimeks Recherche. Das kleinste Teilchen der Materie existiert tatsächlich. Die Wissenschaftler am CERN hatten es geschafft, das Higgs-Teilchen aufzuspüren. Die WG der Welterklärer haben wir die Sendung damals genannt. Und ich finde, sie liefert noch heute einen lohnenswerten Blick auf die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Wohngemeinschaft, die aus allen Ecken der Welt stammen. Das ist nicht nur lehrreich, sondern auch sehr unterhaltsam.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Ein junger Physiker über die Arbeit am CERN.
Die Physik geht auch in der Kneipe weiter. Eine Diskussion mit Kollegen bei einem Bier, das ist auch produktiv.
Eine Doktorandin über ihre Kollegen.
Also wir sind ja alles Physiker, aber halt die Hardware-Physiker sind halt doch schon eher ein, weiß nicht, aufgeschlosseneres Völkchen vielleicht.
Eine Forscherin über den Eifer ihres Teams.
Wir haben alle den Hang, zwar einerseits zu wissen, dass uns 24 Stunden am Tag nicht reichen, aber zu vergessen, dass man schlafen muss, um effizient zu sein.
Und ein Veteran am CERN über die Tücken der Forschung.
Also der Normalzustand ist, die Dinge gehen nicht. Und man muss versuchen, den anormalen Zustand, nämlich es geht, irgendwie hinzubekommen.
Die WG der Welterklärer im europäischen Forschungslabor CERN. Eine Sendung von Tom Schimek.
This year's prize is about something very small that makes all the difference.
Dieses Jahr, erklärte das Königliche Komitee am letzten Dienstag, werde der Physiknobelpreis für etwas vergeben, was sehr klein sei und doch den großen Unterschied mache, das Higgs-Teilchen, vor 50 Jahren von den Professoren François Englert und Peter Higgs rein theoretisch erdacht.
Wir müssen uns auch ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Ne?
Letztes Jahr bin ich nach Genf gereist, zum CERN, dem größten Physiklabor der Welt, wo tausende Physiker nach diesem Higgs-Teilchen suchen. In der Winterpause darf man die Katakomben des riesigen Beschleunigers betreten.
We have discovered a new particle, a boson. Most probably a Higgs boson, but we have to.
Im Juli 2012 kam dann die Nachricht, das Higgs ist gefunden, höchstwahrscheinlich.
I think we have it. You agree?
Yeah. Okay.
Eine Meldung, die um die Welt ging.
This is a triumph.
El boson de Higgs.
Ein boson de Higgs.
Le fameux boson de Higgs.
Aber natürlich zweifeln die Physiker noch, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung, wie sie selbst sagen, nun bei 3 Millionen zu 1 liege.
We almost know nothing about its properties.
Nichts scheint jemals sicher in ihrer komplizierten Welt. Physiker sind Rückschläge gewohnt, sie denken in Generationen. Auch Peter Higgs, der Teilchenerfinder.
Ich bin ziemlich überrascht, dass ich das noch erleben darf. Damit hätte ich am Anfang, vor über 40 Jahren, sicher nicht gerechnet. Damals hatten die Leute keine Ahnung, wo man nach diesem Teil überhaupt suchen soll. Ich denke, das zeigt diese unglaubliche Hingabe der jungen Leute, die daran beteiligt sind, und die kolossale Zusammenarbeit, die nötig ist, um diese wirklich schwierige Aufgabe zu lösen.
Und daran arbeitet das CERN weiter. Seit Februar ist der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der Large Hadron Collider, jedoch erst einmal abgeschaltet. Er wird nachgerüstet. 2015 soll er wieder anfahren, die Teilchen mit doppelt so viel Energie wie heute aufeinander jagen. Eine weitere Herausforderung.
Ich bin Ron Suikerbuik und ich werke seit 1998 auf CERN.
Ron Suikerbuik seit 1998 beim CERN. Ein aufgeschlossener Typ, schwarze Brille, Jeans, blaues Hemd, gelassen. Der Elektronikingenieur aus den Niederlanden reckt und streckt sich auf seinem Drehstuhl, lächelt.
From where I see here, so on my table I see already 6 keyboards.
Von hier aus sehe ich 6 Tastaturen und mindestens 12 Monitore. Die habe ich den ganzen Tag im Auge. Wir gucken auf die Anzeigen und wenn etwas schief läuft, steuern wir nach und korrigieren es.
Das CCC, das CERN Control Center. Ein rund 600 Quadratmeter großer Raum mit 4 runden Inseln voller Displays, Tasten, Telefone, die an den Frankfurter Börsensaal erinnern. Nur dass hier noch viel mehr Technik im Spiel ist. Und es nicht um Geld geht, sondern um Erkenntnis. Wir sind beim CERN, dem Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, der Europäischen Organisation für Kernforschung.
Start Power Group 90.
Dieser Kontrollraum ist das Herz des größten Geräts, des LHC, des Large Hadron Colliders.
Wirescan.
Es ist der energiereichste Teilchenbeschleuniger aller Zeiten.
Wir beobachten den Strahl, der in der Maschine kreist, und seine Intensität, also die Zahl der Kollisionen pro Sekunde. Das ist es, was die Experimente wollen. So viele Kollisionen wie möglich. Gute Kollisionen. Also geben wir ihnen das Beste, was wir können. Das ist wichtig.
Der Machine Announcer, eine Stimme aus dem Computer, die alle über den Status des Strahls, des Beams, auf dem Laufenden hält. Sogar im World Wide Web.
Next injection, bring one bucket one. Injection.
Der kreisende Strahl, um den sich hier alles dreht, besteht aus Protonen, die durch diverse Apparate in Fahrt gebracht werden. Bevor sie im LHC landen, einem riesigen Tunnelring fast 27 Kilometer lang. Er startet am Stadtrand von Genf im Grenzgebiet, verläuft unter schweizerisch-französischem Boden etwa 100 Meter unter der Erde. Eine Carrera-Bahn der Elementarteilchen unter Wäldern, Weiden und Weinbergen hindurch. Die Protonen fliegen in 2 gegenläufigen Strahlen durch den Ring, fast so schnell wie das Licht. Genauer gesagt 99,999999,1%. Bei vollem Tempo kreisen sie 11.245 Mal durch den 27 Kilometer Kreis pro Sekunde.
Start Power Group 96.
I'm really lucky to and a little bit proud as well to be able to work on such a machine. I mean, there's only one in the world like this.
Ron Suikerbuik ist stolz, diesen gigantischen Apparat zu steuern. Er war gerade 32, lebte noch bei seinen Eltern, als ein Freund ihm vorschlug, nach Genf zu gehen. Die brauchen Operatoren. Warum kommst du nicht?
Es ist faszinierend, dass das Ganze überhaupt läuft. Da hängt so viel dran. Hinter jedem Klick hier steckt ein Gerät, an dem vielleicht 10 Leute arbeiten. Überall. Wir kontrollieren hier eine Unmenge von Equipment.
Ein hochkomplexes System. Rund um den Tunnel sind die Experimente angesiedelt. Enorme Geräte, die genau beobachten, was geschieht, wenn die Protonen zusammenprallen, welche Teilchen dabei entstehen. Sie tragen kryptische Namen wie Atlas, Alice, CMS, LHCb oder Totem. Viele tausend Wissenschaftler weltweit sind an den Experimenten beteiligt.
Alice und LHCb, Beta Star, 5 meters. Atlas und CMS, Beta Star.
If you have a beam running in the machine, then we have more than 10,000 sources that can say at any microsecond stop.
Am Point 7 möchte jemand in den Tunnel. Find the right mouse, that's one of the biggest problems. Die richtige Maus zu finden, spottet Ron, mit einem Blick auf das Wirrwarr auf seinem Tisch, sei das größte Problem.
Bonjour.
Oui, bonjour, je suis M. Canal avec la société Uvarov. On est deux personnes, on descend au point 7.
Vous avez besoin de passer dans le tunnel?
Oui.
Parce que vous pouvez pas passer.
Auf dem Monitor sieht Ron, wer da Einlass begehrt.
Géomètres qui font de travail. Alors, Badger, s'il vous plaît.
Ah oui, voilà. Je vous vois.
I see them now on the screen.
Ich sehe sie jetzt auf dem Schirm. Sie nehmen einen Schlüssel und solange Sie den in der Tasche haben, können wir keinen Strahl in die Maschine schicken. Wenn Sie mit dem nach Hause gehen, werden wir sehr wütend und müssen Sie zurückholen.
Der Tunnel wird gerade gewartet. Überall klettern Physiker, Ingenieure, Arbeiter herum, um das System auf Vordermann zu bringen.
Die Tür schließt sich. Jetzt wird Ihre Iris gescannt, damit keiner eine Badge von jemand anderem nehmen und sich einschleichen kann. Jetzt ist er in der Maschine.
Okay, he's in the machine.
Merci.
De rien.
Auf der Suche nach unbekannten Teilchen versucht der Beschleuniger eine Zeitreise zurück zum Beginn allen Seins, vor etwa 13,7 Milliarden Jahren. Er soll Bedingungen simulieren, wie sie eine Pikosekunde, also 0,000000000001 Sekunden nach dem Urknall herrschten. Wenn die rasenden Teilchen aufeinander prallen, entstehen ähnlich hohe Energiekonzentrationen und Temperaturen, die 100.000-mal heißer sind als im Herz der Sonne. Die Protonen fliegen in einem Vakuum. Um sie in der Spur zu halten, sind 9.300 Magneten im Einsatz. Die Urknallmaschine verbraucht Unmengen von Strom und sie muss sehr, sehr kalt sein. Minus 271,3 Grad Celsius. Dafür sind 700.000 Liter Helium im Einsatz.
Accelerator Mode, Ramp. Start collimators.
So every click, you have to.
Du musst über jeden Klick genau nachdenken. Sonst stoppst du den Strahl und alle müssen wieder von vorne anfangen.
Es dauert 2,5 bis 3 Stunden, bis das Ding wieder läuft.
Dump beam 1. Global postmortem. Dump beam 2. Global postmortem.
The thing we don't want to hear is dump beam 1, dump beam 2. That means that it dumped the beam because of a failure. And then we have to start all over again.
Energy, 1.5.
For instance, one of the basic things is that the beam goes around the circle.
Ihr Hauptjob, sagt Ron, sei es, den Strahl sauber zu lenken und stabil zu halten. Das Steuern ist Millimeterarbeit, denn der 27-Kilometer-Ring reagiert auf winzigste Bewegungen in der Erdkruste, etwa wegen des Mondes, der wiederum die Gezeiten beeinflusst. Sie können an ihren Messwerten sehen, ob mehr oder weniger Wasser nebenan im Genfer See ist, sitzen an ihren Konsolen und steuern nach.
Energy 3.5 TeV and rising.
Actually, we are in a very privileged position.
Wir haben hier eine ziemlich privilegierte Position. Wir liefern den guten Strahl. Die Experimente verwöhnen uns. Wenn wir unsere Arbeit sehr gut machen, bekommen wir eine Belohnung. Wenn Sie glücklich sind, kommen Sie mit einer Flasche Champagner. Oder wenn wir einen neuen Rekord erreichen. Am Anfang war das jede Woche. Noch mehr Intensität, noch mehr Energie.
Energy stable at 3.5 TeV.
Lene Norderhoch de Rosdal betritt den Kontrollraum.
Beam mode flat top.
Im Jogging-Outfit.
Hi, ich bin Lene aus Norge und arbeite bei CERN.
Eine Physikerin aus Norwegen seit 2 Jahren hier. Sie ist 26, schreibt ihre Doktorarbeit. Studiert den Prozess der Injektionen vom Vorbeschleuniger in den LHC. Coole Sachen passierten hier, findet sie. Cool stuff.
I think it's really high up. So for a physicist, it's really one of the coolest places you can go. Yeah.
Schon in der Schule mochte sie Mathe, wollte herausfinden, wie Sachen funktionieren. Studierte in Oslo, hat sich hier beworben. Wie kommt man hierher?
I don't know. Just have a skill which is needed.
Ich weiß nicht. Man braucht eine Fähigkeit, die gerade gebraucht wird. Und irgendwen, der das in der Bewerbung entdeckt. Vielleicht hilft es, wenn man ein Mädchen ist. Davon gibt es hier nicht so viele.
Die Physik, immer noch eine Männerdomäne, aber längst nicht mehr so krass wie einst. Möchte sie diese Riesenmaschine eines Tages steuern?
Ja, definitely. Ja.
Aber jetzt darf sie das noch nicht.
Die Regeln sind ziemlich streng. Du kannst nichts kaputt machen. Aber es ist ein ziemlich harter Job hier, denke ich.
Doch eigentlich könnte man nichts wirklich Schlimmes anrichten.
Wenn du etwas schrecklich falsch machst, schaltet sich der Strahl automatisch ab.
Ihr Tag? Daten analysieren in ihrem Büro. Ab und zu in den Kontrollraum laufen, um etwas zu testen. Zu gucken, wie meine Sachen laufen, sagt sie. Und ihren Chef zu sehen. Der wohne hier quasi.
Eine Menge Leute sind fast immer hier.
Es ist wohl Hingabe. Der Wunsch, das Bestmögliche zu machen. Teil dieses Projekts zu sein. Mit den Schlauesten aus aller Welt. Einer schnellen, sich ständig verändernden Welt.
Very rapidly. So you meet people and then they leave. You meet new people. Constantly, all the time.
Irgendwann, meint sie, muss man auch mal weg von der Maschine.
Yeah, I do a lot of sports.
Ich mache eine Menge Sport. Radfahren, Klettern, im Winter Ski.
In the winter we go skiing.
Und Genf liegt perfekt für Reisen, genau im Zentrum von Europa. Du kannst fast überall hinfliegen, hinfahren.
You can fly almost anywhere or drive anywhere.
Oh yeah. I'm about to drop some particle physics in the club.
Die junge Physikerin und Journalistin Catherine McAlpine, alias Alpine Cat, war 2008 am CERN. Sie hat einen Rap komponiert, der der Welt den Large Hadron Collider erklärt. Über Kollisionen, Protonen, Higgs-Teilchen, Antimaterie und die Entstehung des Universums. Der LHC-Rap wurde auf YouTube von Millionen beguckt.
Oh yeah. LHCBs is where the antimatter's gone. Alice books and collisions of red ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons and the lead. And the things that it discovers will rock you in the head. We see asteroids and planets, stars galore. We know a black hole resides in each galaxy's core. But even all that matter cannot explain what holds all these stars together. Something else remains. The star matter interacts only through gravity. Particle, there's no way to see. Take it back to conservation of energy, and the particles appear clear as can be. You see particles flying in jets, they spray, but you notice
them. Sono Caterina, vengo da Feltre, in provincia di Belluno, e sono all'Università di Ginevra, come postdoc.
Ja, sam Snežana, dolazim iz Srbije i radim...
An einem Tisch im Restaurant 2 sitzt eine Runde beim Morgencafé. Die Italienerin Caterina, 27, die Serbin Snežana, 29, die Anglo-Schweizerin Alliston, 31, der Franzose Clément, 29,
je suis Clément Elsin,
der Pole Wojtek, 32,
sam się Wojtek Fedorko.
Und der Brite Jamie, 35.
Hi, I'm Jamie Boyd and I'm
Sie alle sind Doktoranden oder Postdocs, Physiker, die jeweils an einer ganz speziellen Fragestellung tüfteln. Sie alle arbeiten bei ATLAS, dem größten Projekt am LHC. Einem der größten Forschungsprojekte der Welt. Etwa 3000 Physiker aus über 170 Instituten in fast 40 Ländern sind am Teilchendetektor ATLAS beteiligt. Grenzen spielen hier keine Rolle mehr.
Ich frühstücke mit meinen Kollegen.
Wie arbeitet man hier mit diesen vielen Menschen an diesen hochkomplizierten Fragen, ohne völlig den Kopf zu verlieren?
Dein Denken ist tatsächlich mit das Schwierigste, weil man oft davon abgelenkt wird, was einem gerade vor Augen ist oder was jemand gerade zu dir gesagt hat. Es ist sehr wichtig, sich darauf zu konzentrieren, was gemacht werden muss.
Meistens sind die Probleme, über die du nachgedacht hast, nicht die wirklich wichtigen. So funktioniert Forschung wohl. Unterwegs findet man die echten Probleme. Da kann viel passieren. Das ist schwer vorherzusehen.
Im riesigen ATLAS-Team ist es ein Kommen und Gehen. Für Physik bleibt anfangs wenig Zeit.
Wir müssen erstmal unsere logistischen Fähigkeiten entwickeln, kommunizieren und mit Computern umgehen lernen. Physik ist dann die Erdbeere obendrauf, nach einem langen Weg, wenn du deine ursprüngliche Frage bis dahin nicht vergessen hast.
Jetzt, wo der LHC Daten produziert, ist es der Ort, wo ich sein will.
Jetzt will ich nicht mehr aufhören.
Es gibt jede Menge Druck. Es gibt Konkurrenz zwischen den verschiedenen Experimenten. Der Zeitdruck ist groß, die Resultate zu vergleichen und so schnell wie möglich zu publizieren.
Es war sehr stressig, als die ersten Daten kamen. Jeder startete mit großen Ambitionen, glaubte in einer Woche fertig zu sein und dann in einem Monat. Und dann findet man es immer interessanter.
Tatsächlich versuchst du herauszufinden, wo du einen Beitrag leisten kannst. Welche physikalische Analyse, die gerade kein anderer macht, du interessant findest.
Ich glaube, man ist einfach stolz auf seine Arbeit, weil man so lange daran sitzt. Anfangs mag man das Thema vielleicht nicht. Je mehr du darüber weißt, desto neugieriger wirst du und liebst dann jedes Problem, das man dir vorsetzt. Das ist ein Vorteil der Physiker. So lernen wir zu arbeiten. Das ist auch eine Frage der Haltung. Egal, was du tust, es wird für dich sexy sein.
CERN, sagt Katerina, sei eine Mischung aus Demokratie und Anarchie.
Wir haben alle den Hang, zwar einerseits zu wissen, dass uns 24 Stunden am Tag nicht reichen, aber zu vergessen, dass man schlafen muss, um effizient zu sein.
Zumal man ja bei Atlas weltweit mit Kollegen reden muss.
Das Problem ist, dass Leute aus Japan, Australien, von der West- und Ostküste der USA mitarbeiten. Es gibt keine Zeitzone, die für alle passt. Kein Termin, wo jeder anrufen kann.
Das meiste, sagen sie, passiert nebenbei beim Café oder auf dem Flur oder per Skype. Selbst im Restaurant kann man auf Monitoren den Status des Strahls verfolgen, beim Kauen ein paar Dutzend Daten mitverdauen. Hier eine Gruppe tüftelnder Studenten, dort zwei ältere Herren mit wirrem weißen Haar. Muss man eigentlich ein Genie sein für Teilchenphysik?
Man muss vor allem flexibel sein und schnell lernen, um sofort in jeden Job hineinzuspringen und ihn erledigen zu können. Es braucht all diese unterschiedlichen Typen, was gut für uns ist, weil wir ein paar Tausend sind und glücklicherweise nicht alle gleich.
Clément staunt vor allem über seinen Chef.
Mein Boss ist irgendwie außergewöhnlich. Ich glaube, er ist nicht nur eine Person, sondern zwei oder drei. Irgendwie schafft er es, zwei verschiedene Experimente und 10 verschiedene Gruppen gleichzeitig zu führen. Ich verstehe das nicht.
Du wirst es verstehen, wenn du groß bist, meint Snežana schnippisch.
Ich hatte eine wunderbare Erfahrung. Ich mochte die Gruppe, mit der ich arbeitete, sehr. Viele Leute von vielen verschiedenen Universitäten, die zusammenkamen, um etwas zu tun, das gebraucht wurde. Da hattest du wirklich das Gefühl, etwas beizutragen, ein Rad in einer sehr großen Maschine zu sein, zu helfen.
Die Konkurrenz mag oft scharf sein, der Druck manchmal enorm. Die Herausforderung ist der Lohn und das Gefühl, einer großen Gemeinschaft anzugehören, die ein noch größeres Ziel verfolgt. Das Universum zu deuten.
Du triffst eine Menge Leute und bist mittendrin in einer Sache, von der du spürst, dass sie wichtig ist.
Eine Weltgemeinschaft. Nationalität ist hier keine Kategorie mehr. Der Franzose Clément hat in Barcelona studiert, die Italienerin Caterina in Oxford. Jamie arbeitete vorher in Kalifornien. Sie sind unter sich zu Hause und immer unterwegs.
Du hast hier am CERN nie wirklich das Gefühl, ein Fremder zu sein. Wenn du irgendwo studierst, wo ein paar andere Ausländer sind, schon. Aber hier ist jeder ein Ausländer und keiner schert sich darum.
Während ich mir den Kopf zermartere, wie sich der überwältigende Eindruck, den der LHC hinterlassen hat, in Worte fassen lassen könnte, wie ich, als Nichtphysiker, der noch den Satz seines Physiklehrers, da gibt es etwas, aber das kapiert ihr sowieso nicht, also erkläre ich es euch gar nicht, im Ohr hat, mich diesem hochkomplexen Thema der Weltmaschine, wie ich die Anlage im CERN jetzt einmal salopp nenne, nähern könnte, meldet sich mein Magen und zeigt mir, dass es Löcher, es müssen ja nicht gleich schwarze sein, auch im Bauch geben kann. Ludwig Wittgenstein hat einmal formuliert, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Aber die Physiker haben eine andere Sprache, nämlich die der Mathematik. Vielleicht mit ein Grund, weshalb sich die Physik ungleich schneller entwickelt hat als etwa die Medizin. Und mit dieser Formelsprache haben die Physiker etwas erdacht und letztlich auch gebaut, das die Grenzen meiner Wörtersprache sprengt. Etwas, das bis ganz zurück an den Ursprung aller Herkunft reicht, bis zum Urknall. Also nicht ganz, aber fast, nämlich eine Pikosekunde später. Das mag für Teilchenphysiker eine halbe Ewigkeit sein, für alle anderen wie mich aber ist das ein kaum messbares Zeitbrösel. Der Mensch will ja schon immer wissen, woher er eigentlich kommt. Ist der Ursprung ein Anfang, den man hinter sich gelassen hat? Oder einer, der nicht aufgehört hat, anzufangen? Das, was die Physiker mit ihrer Sprache hier in den letzten Jahren formuliert und schließlich auch gebaut haben, übersteigt alle Wörter und lässt sich vielleicht mit Sprache auch gar nicht adäquat wiedergeben. Ist das der Grund für meinen Hunger?
We are entering a potentially radioactive zone.
Unser Gastgeber, ein älterer Physiker mit Brille, Bärtchen, Lederjacke, hängt sich ein Dosimeter um den Hals. Laut Gesetz muss die Radioaktivität gemessen werden. Der Flug der Teilchen könnte Strahlung ausgelöst haben.
There's no danger. Ja, ich bin Michael Hauschild. Ich bin seit 2005 beim Atlas-Experiment. Und seit 1989 hier am CERN. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Ne?
Hauschild, 54 Jahre alt, setzt sich einen weißen Helm auf. Die Gäste bekommen rote. 100 Meter tief liegt der Boden des Rings. Der Fahrstuhl wird uns in weniger als einer Minute auf minus 80 Meter bringen. Zu Atlas. Atlas ist das größte der vier Experimente rund um den Ring. Gebaut aus 8 supraleitenden Magnetspulen, jede 25 Meter lang, rund um das dünne Rohr mit dem Strahl angeordnet. Sie erzeugen ein homogenes Magnetfeld, das die Teilchen aus den Kollisionen ablenkt. Atlas ist ein Teilchenspürhund, ein Trümmerspion, vollgepackt mit Instrumenten, die festhalten sollen, was genau passiert, wenn die Protonen mit ungeheurer Wucht aufeinander krachen. Was da entsteht, wenn sich die Energie des Aufpralls gemäß der Einsteinschen Formel in Materie umwandelt und gleich wieder zerfällt. Etwa mit einer Spezialkamera, die 40 Millionen Bilder pro Sekunde machen kann.
Ja, jetzt sind wir auf diesem mittleren Level, minus 80 Meter unter der Oberfläche.
Wir treten in einen Tunnel, arbeiten uns durch Gänge Richtung Atlas vor. Überall Gerätschaften, ein großer Tank mit flüssigem Helium, Netzgeräte für die Magneten. Jede Menge Elektronik in sogenannten Hütten, die an den riesigen Detektor angeschlossen ist. Und dann stehen wir vor dem Koloss, in einer riesigen, aus dem Fels gehauenen Halle. 50 Meter lang, 30 bis 35 Meter im Durchmesser. 7000 Tonnen geballte Technik, so schwer wie der Eiffelturm. Eine Kathedrale aus Metall, umschlängelt von Kabeln, Rohren, Schläuchen.
Die Halle ist fast vollständig ausgefüllt vom Detektor. Man hat eigentlich gar keinen richtigen Überblick, weil alles voll von Gerüsten, Stahlträgern, Detektorteilen und anderen Geräten ist. Und es gibt auch sehr viele Kabel, es gibt sehr viele Schläuche, die hier hinführen. Wir brauchen Kühlung, wir brauchen Strom. Die Daten müssen irgendwo herauskommen über Glasfaser.
Eine Bergwand voller Technik. Gerade ist ein Ingenieur mit einem Telekran unterwegs und schraubt herum. Er sieht winzig aus. So klein, wie sich jeder Besucher hier fühlt. Man muss sich immer wieder die Größenverhältnisse klar machen. Während Protonen und Neutronen 10 cm groß, kämen die Quarks und Elektronen gerade mal auf knapp 1/10 Millimeter. Während ein Atom dann schon einen Durchmesser von 10 Kilometern hätte. Was ist dazwischen? Über 99,99% eines Atoms sind leerer Raum.
Wir sind auf der Ebene, an der auch der Strahl des Beschleunigers quer durch die Halle fliegt. Der Strahl kommt von der linken Seite der Halle heraus, geht durch eine Röhre hindurch, die evakuiert ist. Das Vakuum da drin ist 10-mal besser als das auf der Oberfläche des Mondes. Der Strahl geht dann weiter durch die Halle durch, ins Herz des Detektors. Und genau im Zentrum der Halle, im Zentrum des Detektors, trifft er sich mit einem entgegenkommenden Strahl.
Dann kracht es. Und Atlas produziert schier unvorstellbare Datenmengen.
Wir haben, ich schätze mal, mehr als 80.000, wahrscheinlich 100.000 Rechner irgendwo weltweit stehen. Die Festplattenkapazität ist 150 Petabyte. Also Peta ist das nächste, was nach Terra kommt. Das wären also 150.000 1 Terabyte Festplatten, die Sie dann irgendwo im Laden kaufen können. Und wir haben letztes Jahr eine Datenmenge von 22 Petabyte, 22.000 Terabyte oder 22 Millionen Gigabyte an Daten geschrieben. Die wollen alle ausgewertet werden.
Wobei das schon eine Auswahl ist. Denn eigentlich produziert Atlas noch viel, viel mehr. Wollte man alles, was der Detektor auswirft, speichern, müsste man in jeder Sekunde an die 100.000 CDs vollschreiben. Da hat man doch gleich Sorge, genau das Falsche wegzuschmeißen.
Also ehrlich gesagt, das haben wir auch ein bisschen, ja. Natürlich sind wir uns unserer Sache ziemlich sicher, aber ganz sicher kann man sich natürlich nie sein, das ist ganz klar.
Was passiert, wenn etwas kaputt geht?
Das ist eine größere Operation. Wir müssen den Detektor auseinandernehmen. Der Detektor ist schalenförmig aufgebaut, sehr kompakt. Kein Teilchen soll verloren gehen. Jede Ecke ist praktisch vollgestopft mit Detektoren. Aber das bedeutet auch, dass wir nur sehr, sehr schwer an die Detektoren im Innern herankommen.
Eine Mammutzwiebel. Es dauert Wochen, sie zu öffnen. Um an das Innerste heranzukommen, bräuchte man ein Jahr.
Jede Kollision ist individuell. Jede Kollision ist einzigartig. Auch bei 40 Millionen pro Sekunde. Wir können nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Und in den allermeisten Fällen passieren Dinge, die wir schon kennen. Und nur ganz, ganz selten passieren Dinge, die wir noch nicht kennen.
Man muss das Neue aus Millionen bekannter Vorgänge herauspicken.
Das Problem ist, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Der Heuhaufen ist aber noch viel größer als ein normaler Heuhaufen.
Sie messen die Position, Ladung, Geschwindigkeit, Masse und Energie. Sie suchen das Higgs-Teilchen, das Higgs-Boson. Der fehlende Baustein ihrer großen Theorie. Ein Ultrawinzling, so elementar, so wichtig für ihr ganzes Denkmodell, dass er den Spitznamen Teilchen Gottes trägt. Das Higgs wäre dafür zuständig, den anderen subatomaren Teilchen, Elektronen, Gluonen, Quarks, überhaupt Masse zu geben. Das Higgs-Feld soll einen winzigen Augenblick nach dem Urknall entstanden sein. Partikel, sagt die Theorie, werden erst schwer, weil sie mit dem Higgs-Feld sprechen. Würde ein Gott es plötzlich ausknipsen, so sinnierte einmal ein Physiker, dann wäre im selben Moment alles und jedes im Universum verschwunden, weil alle Partikel, aus denen wir selbst gemacht sind, aus denen Sterne und Planeten bestehen, augenblicklich masselos wären und mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen würden. Higgs ist verdammt schwer zu fassen. Auf jeder Veröffentlichung des Atlas-Experiments stehen alle 3000 Namen der Beteiligten drauf, in alphabetischer Reihenfolge. Sehr demokratisch.
Das heißt, dieses, ja, wie es in anderen Wissenschaftszweigen halt sehr üblich ist, dass dort es sehr darauf ankommt, wer steht tatsächlich auf der Veröffentlichung drauf, wer ist als erster Name genannt. Das ist uns vollkommen fremd, weil wir immer als Team auftreten.
Sie reden viel über die Lücken in ihrem Standardmodell, sogar darüber, was wohl vor dem Urknall war. Obwohl das eigentlich keine Frage für Physiker sei, meint Hauschild.
Das überlassen wir dann anderen Zweigen. Zum Beispiel den Theologen, aber auch den Philosophen.
Wobei Theologen ja oft gar nicht glücklich sind mit dem, was hier erdacht und erforscht wird. Es passt eher schlecht zu ihrer Schöpfungsgeschichte.
Johannes Paul II. War auch hier, um den CERN zu besichtigen. Und der damalige Generaldirektor hat dann erklärt, was da so passiert. Und hat gesagt, das ist die Stelle hier, wo die Teilchen, er hat es auf Englisch gesagt, here we create particles. Auf Deutsch würde man sagen, hier erschaffen wir Teilchen. Und dann hat der Papst gesagt, nein, nein, sie produzieren Teilchen. Creation, Schöpfung, das ist unser Business.
Das Dosimeter hat unten keine erhöhte Radioaktivität registriert. 0,02 Mikrosievert pro Stunde. Ein Zehntel der Strahlung an der Genfer Oberfläche.
Le Conseil européen pour les recherches atomiques a décidé lundi de construire en Suisse le laboratoire européen pour les recherches nucléaires.
We are all privileged today to take part in this ceremony marking a unique occasion.
Sans se soucier du bien ou du mal que les hommes pourront tirer de ses découvertes et de son progrès.
L'allemand Dr. Werner Heisenberg est les plus illustres atomistes des principaux pays d'Europe.
1952 traf sich der provisorische Rat des CERN zum ersten Mal in Paris. 1954 unterschrieben die ersten 12 europäischen Mitgliedstaaten die Gründungsurkunde. Ab 1955 wurde in Genf gebaut. Ursprünglich wollte man sich um die friedliche Nutzung der Atomenergie kümmern. Tatsächlich entstand ein Weltlabor für Elementarteilchen.
Le tunnel où sont logés les câbles conduisant au poste de commande montre les proportions gigantesques du monde infiniment petit. Et ce n'est là qu'une toute petite partie de la future cité atomique.
1957 startete der erste Beschleuniger, das Synchrozyklotron. 1959 folgte das Protonensynchrotron, das noch heute als Vorbeschleuniger arbeitet.
Moment historique, mise en marche du plus puissant briseur d'atomes du monde. Mise au point par un savant du CERN, projette une bouteille de champagne contre le mur de protection de l'anneau du synchrotron.
1989 ging der LEP, der Large Electron Positron Collider, in Betrieb. Im August 2008 wurden die ersten Protonen in den LHC geschossen. Aber es gab Pannen. Erst im Oktober 2009 ging das größte Spielzeug der Welt an den Start. Baukosten etwa 5 Milliarden Schweizer Franken. Optisch wirkt das CERN-Areal am Stadtrand von Genf reizlos, mutet eher industriell an. Lange nicht so hübsch wie die Prachtbauten am Genfer See, 16 Straßenbahnstationen entfernt. Der kleine Shuttlebus fährt durch ein Städtchen mit kuriosen Gebäuden, Büros, kleine Baracken, große Hallen. An manchen hat der Zahn der Zeit schon sichtlich genagt. Vielleicht braucht man ein so nüchternes Umfeld, um in aller Ruhe über Supersymmetrie, Extradimension, Quantenfluktuationen, dunkle Materie und Anti-Bottom-Quarks plaudern zu können, zum Kern vorzudringen, wirklich Freude daran zu haben, herauszufinden, was wohl vor 13,7 Milliarden Jahren passiert ist und warum bitte das Myon 206 Mal schwerer ist als das Elektron, wiewohl ansonsten identisch. Es ist eine eigene Welt mit Buslinien, Kindergarten, Tankstelle, Gesundheitsstation, Fahrradsystem, Hotel, Restaurants, Sport und Musik. Salsa-Kurs für Fortgeschrittene am Dienstagabend in Baracke 566. Physiker in Paarformation. Nebenan traktieren drei jüngere Herren diverse Instrumente. Da ist Denis, der Russe. Sein Vater arbeitet auch am CERN. Er ist gerade mit der Uni fertig.
My name is Andrei, I'm 29. I'm also a physicist, mathematician.
Ich heiße Andrei, bin 29 und ein Physiker, Mathematiker, Ingenieur, Programmierer, was auch immer. Ich arbeite am LHC. Sie sehen hier zwei der vier Ukrainer am CERN.
Who you can find at CERN. Two at one place. You feel like you're on the
Man fühlt sich wie an der Front der Wissenschaft.
Front lines of science, this particular science.
Das ist toll.
Awesome.
Der zweite heißt Alexei. Er kam, weil die Leute hier spannend sind und die Experimente. Alexei arbeitet am Click, dem Beschleuniger nach dem LHC, bislang nur eine Studie. Es soll ein 40-Kilometer-Rohr werden, um Elektronen und Positronen aufeinander zu jagen, mit noch mehr Tempo. Die Forscher dringen immer tiefer ein in die Geheimnisse der Materie.
Für mich ist das ein bisschen wie ein Traum. Das CERN ist ein magischer Ort. Man weiß nicht, wie das mit dem Big Bang passiert ist. Das ist sehr lange her. Aber man kann die Bedingungen im Labor nachbilden. Das ist magisch.
Findet Hugo Bayas, Forscher in der fabrikgroßen Magnettesthalle, der auch schon an neuen Modellen tüftelt, dabei mit schweren Lastkränen und einem armdicken Stromkabel hantiert, das sie deboert.
You plug like a washing machine.
Über Physik, sagt Hugo, kann man immer reden. Und dann ist da noch Julius.
Mein Name ist Julius. Mein Name wird Julius. Und ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt erzählen?
Julius von Bismarck, mit langem Mantel und Rauschebart, irrt er über das Gelände. Ein Künstler aus Berlin, ausgewählt vom CERN, um der Menschheit auf seine Weise zu erklären, was hier vor sich geht.
Und deswegen habe ich das große Glück, mir diese Anlagen hier angucken zu können und mit ganz vielen, ganz tollen Leuten sprechen zu können. Und da erhoffe ich mir sehr viel Inspiration von.
Versteht er, was hier passiert?
Ich hatte Physik-Leistungskurs und war da nicht schlecht.
Das hilft. Manche meinen, man brauche Demut, um die riesengroßen Universaltheorien hier überhaupt begreifen zu können. Julius schüttelt den Kopf und den Bart.
Also ich glaube, man muss ein bisschen, also ich probiere es eigentlich eher mit Mut als mit Demut. Das heißt, ich denke, ich kann das begreifen. Ich bin in der Lage, das zu begreifen. Weil wenn man Angst davor hat und denkt, ich begreife das sowieso nicht, dann hat man auch keine Chance. Man muss erstmal davon ausgehen, dass es begreifbar ist.
Das hier ist wie eine WG der Welterklärer. Das erinnert ihn an Berlin. Ein ähnlich internationaler Mix. Viel Kreativität.
Was hier dazu kommt, ist, dass hier das noch eine Anforderung ist an hyperintelligenten Leuten aus allen Nationen. Das ist besonders. Und das ist schon eine ganz spezielle Aura, die es hier hat. Das sind alles Freaks hier. Das sind andere Leute, die sehen die Welt mit ganz anderen Augen, als normale Menschen das machen. Und da bin ich sehr interessiert dran. Das ist einfach hier die Dichte an alternativen Sichten auf die Welt sehr hoch ist.
Erst einmal weiterschauen, zuhören, Stoff sammeln, sich noch mehr verwirren lassen. Einige Kritiker draußen halten die Trümmermänner und Frauen hier am CERN für allmächtige Irre am Knöpfchen, deren Carrera-Spielchen ganz aus Versehen mal eben die Apokalypse auslösen könnten, in Gestalt eines schwarzen Loches, das die Welt jäh verschlingen würde. Schwupps. Weg. Der Weltuntergang als Kollateralschaden der Grundlagenforschung? Ein interessanter Gedanke, wiewohl völliger Unfug, finden fast alle Physiker. Stecken weiter ihre Köpfe in die Wolken und erklären uns schlichten Sterblichen, alles Seiende sei nur eine Schwankung im eigentlich Nichtseienden. Ein intergalaktisches Nullsummenspiel. Am Abend probt der Chor des CERN, noch unsicher, ein Kyrie Eleison. Herr, erbarme dich. Ob das ein Zufall ist?
Waren Sie schon einmal in einer klaren Sommernacht auf einer griechischen Insel oder in den Alpen und haben in den Sternenhimmel geblickt? Und war das nicht ein erhebendes, berauschendes, aber auch etwas irritierendes Gefühl? Das wollen wir verstehen. So ähnlich ergeht es mir mit dem CERN, das erbaut worden ist, um den Sternenhimmel und vor allem das, was darüber hinausgeht, zu verstehen. Ein Menschheitstraum. Rund 100 Länder sind daran beteiligt, 10.000 Wissenschaftler. Und obwohl alle Ergebnisse öffentlich zugänglich sind, CERN vorbildlich demokratisch strukturiert und für alle Besucher offen ist, hat man als Nicht-Physiker Vielleicht, weil hier etwas erforscht wird, das man sich nicht so recht vorstellen kann, weil es in der Sprache der Wörter keinen Platz hat, den Eindruck, es mit einer Art magischer Geheimgesellschaft zu tun zu haben. Aber nein, keine Angst. Die Physiker sind alles andere als moderne Priester. Auch sind sie keine bleichen Wesen, die vor lauter Begeisterung für ihre Forschung die einfachsten Verrichtungen des täglichen Lebens vergessen. Im Gegenteil, sie wirken recht geerdet. Ihre Augen glänzen vor Begeisterung, ein bisschen wie bei Kindern zu Weihnachten. An ihren Türen hängen Witze und Naturbilder, Landkarten und Fotos von großen Persönlichkeiten, wie Albert Einstein mit rausgestreckter Zunge. Manche haben sogar Stofftiere auf ihren Schreibtischen stehen, wie in allen anderen Büros dieser Welt auch. Nur abergläubisch ist man hier nicht. Und wenn, dann gibt man es nicht zu. Trotzdem frage ich mich, was Außerirdische oder künftige Generationen denken würden, wenn sie in einigen hundert Jahren einen dann stillgelegten LHC entdeckten. Die großen Experimente lassen an ägyptische Grabkammern denken. Nur dass es hier um virtuelle Schätze geht, um Teilchen, die vielleicht nur für einen winzig kleinen Sekundenbruchteil nach dem Urknall existierten und dann in andere zerfielen. Keine Mumien sind einbalsamiert, sondern Teilchen. Vielleicht werden sogar solche vom Anbeginn der Zeit quasi ausgepackt.
Зовут Юлия Андреева. Я русская, я из Санкт-Петербурга. Я работаю в ЦЕРНе в компьютерном отделе, занимаюсь
Юлия Андреевна, eine resolute Russin, führt durch das Computerzentrum in Haus 513. Auf 2650 Quadratmetern Racks voller Rechner, die 2,5 Megawatt Strom schlucken. Die Kühlung der Maschinen verbraucht noch einmal so viel.
Okay, so now maybe we go here because there is a
alles läuft am CERN über Rechner. Das Haussystem, 150 Router, 2200 Switches, an die 50.000 Geräte angeschlossen sind, verbunden durch 5.000 Kilometer Glasfaserkabel. Die Computerabteilung des CERN genießt unter den Informatikern der Welt quasi Kultstatus. Spätestens seit 1989, als ein Angestellter namens Tim Berners-Lee hier ein kleines Papier schrieb. Ein Vorschlag für ein neues Informationsmanagement. Der Plan für ein globales Hypertext-System, aus dem kurz darauf jenes World Wide Web wurde, das nun die ganze Menschheit nutzt. Aus blauen Schächten bläst ein kalter Wind über die heißen Maschinen.
We can see what is happening on the grid now. So it is the system.
Wir sehen hier fast in Echtzeit, was gerade auf dem Grid passiert. Es laufen etwa 200.000 Jobs parallel und die Übertragungsrate ist 4,26 Gigabyte pro Sekunde insgesamt.
And the transfer rate is 4.26 gigabyte per second. So this is overall.
Immer schneller, größer, genauer. Es ist ein Projekt, dem die Fragen nicht so bald ausgehen werden. Eigentlich werden es immer mehr. Und weil der Strahl gerade abgeschaltet ist, dürfen wir noch einmal in den Untergrund. Fahren in den französischen Teil des Rings, nach Saint-Genis-Pouilly, zum Detektor Alice.
Ich bin Nora Pitz, 27, von der Uni Frankfurt, bin seit August 2008 am CERN und bin gerade dabei, meinen Doktor in Physik zu beenden.
Mit lässigem Schwung öffnet Nora den Alice-Kontrollraum. Ein Zimmer voller PCs, wieder jede Menge Bildschirme. Sie klickt sich durch Zahlen, Grafiken, Masken.
Ja, das wäre jetzt hier zum Beispiel halt für die Elektronik von einem der Supermodule. Kann man sich dann zum Beispiel auch verschiedene Trends anschauen dazu. Dann nochmal den Detektor in seine einzelnen Teile, die auch nochmal einzeln zu überwachen und zu kontrollieren sind. Und ja, das findet eigentlich alles hier statt.
Wie viele Werte muss man hier kontrollieren?
Also was wie, weiß ich nicht, 100.000?
Wenn man das hochrechnet,
Könnten 100.000 durchaus hinkommen, ja.
Es sind noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Dann setzt Noah ihren Helm auf, macht sich auf zur Sicherheitsschleuse.
Also ihr müsst nur das Token vor den schwarzen, für den kleinen schwarzen Kasten halten. Und er öffnet dann halt vom Control Room aus mit einem Schlüssel, dass ihr runterkommt.
Die Physikerin arbeitet an der Maschine. Im Fahrstuhl erzählt sie von ihrer Doktorarbeit. Thema?
Detector Control System, also Inbetriebnahme, Instandhaltung, Programmierung, Entwicklung von Detektorteilen, all das. Also im Grunde genommen ist halt meine ganze Arbeit, die ich hier gemacht habe, über die letzten 3 Jahre, und es ist halt eine große Zusammenfassung.
Die Hardware muss laufen und Nora ist dafür zuständig.
Es ist halt so, die Physiker sagen, wir brauchen aber Daten und jetzt macht mal was, dass das hier funktioniert. Und wieso blinkt dann Licht? Und wir sagen halt, das Licht blinkt, weil jetzt halt gerade was nicht funktioniert und wir das reparieren müssen. Und danach könnt ihr dann wieder eure Physik machen. Also sind jetzt unten ungefähr 100 Meter unter der Erde. Und wir gehen jetzt einfach direkt zu Alice. Ich ziehe auch meinen Helm auf.
Noch so ein Gigant, Alice. 26 Meter lang, 16 Meter hoch wie breit. 10.000 Tonnen schwer. Nora arbeitet am Übergangsstrahlungsdetektor, zuständig für Elektronenidentifikation und anderes. Ihr Detektor liegt ziemlich weit außen im Ring. Sie zeigt auf eines der trapezförmigen Elemente.
Ist halt eines meiner Babys quasi. Und wir haben insgesamt, wenn er komplett bestückt ist, 18. Und jetzt im Moment haben wir 13 drin, also es fehlen uns noch 5.
Nora öffnet einen Schrank mit kleinen silbernen Boxen. Gasmasken.
Wir brauchen zum einen natürlich einen Kletterkurs. Und zum zweiten brauchen wir einen Kurs, dass wir das Recht haben, in engen Räumen zu arbeiten. Und da lernt man auch diese Gasmaske zu benutzen. Oder was heißt Gasmaske? Die ist dafür da. Wenn halt in alles was passieren sollte, dass ihr wissen, wie wir das Ding anlegen und quasi nicht ersticken wegen Gas.
Sie müssen durch die Riesenmaschine kriechen und kraxeln, arbeiten mit Klettergurten.
Also wir sind da wirklich mit Harness, also mit ich habe manchmal deutsche Sprachfindungsstörungen. Mit Harness müsst ihr halt uns wirklich reinhängen und dann unsere Arbeiten direkt am Detektor machen.
Gerade geht das relativ einfach, weil der Detektor offen steht und gewartet wird. Im laufenden Betrieb ist es ein Job wie bei der Bergwacht. Wir laufen Treppen auf und ab, kommen schließlich auf eine Plattform, von der aus man das ganze Gerät bewundern kann. Nora steht ganz still.
Alice, in ihrer vollen Schönheit. Ich mag sie gern, ja. Ja, ich habe ja irgendwie schon auch einen Teil dazu beigetragen, von daher ist es schon immer irgendwie cool.
Zeit zu gehen, die Welterklärer wieder ihren großen Fragen zu überlassen. Nur noch der Radioaktivitätstest.
0000, alles fein.
Die WG der Welterklärer. Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag über das Europäische Forschungslabor CERN. Die Literaturauszüge entnahmen wir einem Text des österreichischen Künstlers Franz Hobel, Das schöne Biest. Aus dem 2011 in der Edition Lammerhuber erschienenen Bildband LHC, Large Hadron Collider. Die Redaktion hatte Katrin Michaelsen. Sie hörten eine Sendung von Tom Schimek, der sich im Namen des ganzen Teams nun verabschiedet. Mit einem Dank fürs Zuhören.
Produktion Deutschlandfunk Köln 2012.
Let's build a stairway to the stars. A lovely stairway to the stars. With love beside us. To
to feel the night with the song. We'll hear the sounds of violins out yonder, where the blue begins.